Change by Design, der Atreus-Podcast.
Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Partner und Mitglied des Executive Boards von Atreus. Und im Podcast Change by Design sprechen wir darüber, was wir verändern müssen, um Infrastruktur- und Großprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem CEO Gas Fusion, Milena Roveda. Wir haben am heutigen Tag eine Premiere, indem wir uns mit unserem Gast in eine Doppelmoderation begeben werden. Ich werde diesen Podcast gemeinsam mit meinem Kollegen Franz Kubilum durchführen. Franz Kubilum ist sicherlich schon einigen von Ihnen bekannt, da Franz sehr erfolgreich den Podcast Behind the Sea im vergangenen Jahr umsetzen konnte. Ich selbst moderiere den Podcast Change by Design mit dem Fokus auf die Fragestellung: Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastruktur- und Großprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten? In dieser Ausgabe sprechen wir heute mit Frau Milena Roveda, die uns aus einer sehr erfahrenen Managementperspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird. Bevor wir aber damit starten, schauen wir einmal hinter die CEO-Rolle für Gas Fusion. Franz, behind the sea, wer ist Milena Roveda?
Ja, danke Uwe, willkommen Milena. Bevor wir reinstarten und ein bisschen deine Rolle durchleuchten und natürlich auch, wie du auf C-Level blickst, das ist ja sozusagen mein Schwerpunkt immer im Podcast, die Fragestellung, wie überlebt man eigentlich im C-Level? Stell dich doch einmal kurz bei uns vor und ja, gib den Zuhörenden allen mal ein bisschen Kontext.
Okay, hallo zusammen. Ich bin Milena Roveda, wie ihr schon gesagt habt. Ich bin Mitte 50 und ungefähr seit 20, 25 Jahren Interim-Manager.
Wow.
Ich war eine der ersten Interim-Manager in Deutschland. Ich glaube, ich war sogar die erste Frau und die jüngste. Damals haben wir mit dem Vorgänger von Atreus zusammengearbeitet. Also heute ganz stark, das glaube ich, war der einzige, der Interim-Management-Solutions angeboten hat. Und ich habe mit denen gearbeitet. Ich habe meine Firma auch gegründet mit zwei Partnern. Und ich bin ja die letzten 25 Jahre als Interim-Manager unterwegs gewesen. Gebürtig bin ich aus Peru. Aus einer italienischen Familie, also ich habe die zwei Nationalitäten, ich wohne aber in Deutschland seit 30 Jahren und deswegen fühle ich mich auch ein bisschen deutsch.
Sehr gut, ja. Und deine aktuelle Rolle, geht da noch ein bisschen drauf ein?
Eigentlich nicht, nee. Also meine aktuelle Rolle ist eine sehr internationale Rolle, aber eher europäisch bis jetzt. Also natürlich haben wir im Fokus die ganze Welt für später, aber momentan fokussieren wir uns aus Europa.
Sehr interessant. Ja, erzähl uns mal ein bisschen, du bist ja schon sehr, sehr lange im C-Level. Also du warst schon bei IFS auch in der CFO-Rolle und bei vielen weiteren Companies, bei DAP. Das sind auch sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle gewesen. Was war die erste Rolle in der Geschäftsführung? Kannst du dich noch erinnern, wie es dazu gekommen ist?
Also ich bin sehr lange als CFO unterwegs gewesen. Und die erste Rolle in der Geschäftsführung war, da wurde ich tatsächlich geholt als Interim-Manager, weil irgendjemand gestorben war. Der Mann ist gestorben an seinem Arbeitsplatz in Mexiko. Das war die Tochtergesellschaft von einem Schweizer, von einer Schweizer Gruppe. Okay. Und der Mann ist eigentlich von heute auf morgen gestorben. Und die waren verzweifelt, weil der Mann ziemlich einen Alleingang in Mexiko gemacht hat. Und die haben tatsächlich, die haben keine Qualifikationen gewollt. Die wollten nur jemanden, der irgendwie Spanisch spricht.
Ah, okay.
Und das sollte eigentlich ein Auftrag werden für 3 Monate. Ich bin am Ende des Tages 3 Jahre geblieben in Mexiko.
Wow. Ja.
Das war super spannend und ich habe mich um alles gekümmert und tatsächlich, das Leben hat mich in Finance irgendwie gesteckt, ja. Aber wenn ich die Wahl gehabt hätte, ich wäre nie zu Finance gegangen, weil mein Ding ist tatsächlich Menschen, den Umgang mit Menschen und Sales ist mein Ding, Struktur, Projekt etc. Und Finance ist nicht unbedingt mein Ding, aber das Leben hat mich dahin geführt und jetzt habe ich den Sprung, Gott sei Dank, in einer anderen Rolle gefunden.
Nicht schlecht. Aber du hast schon, also du bist als Controllerin auch mal gestartet. Ja? Du hast schon das Handwerkszeug Controlling gelernt und auch nach der Ausbildung.
Ich habe tatsächlich in Logistik angefangen und irgendwann mal hat Bayer mich gefragt, ob ich habe bei Bayer Peru angefangen zu arbeiten und Bayer hat mich nach Deutschland versetzen wollen und natürlich, ich habe nur ja gesagt, die haben mir das angeboten und ich habe gesagt, ja, die hätten mir sagen können, du putzt die Toiletten und ich hätte die Toiletten geputzt, ich wollte eigentlich nach Deutschland kommen und deswegen bin ich dann versetzt worden in einem Bereich, in einem Finanzbereich, aber nicht im Stab, also da in der Finanzabteilung, sondern im Self-Medication, wir haben Delial, Natren, diese ganzen schönen Produkte, Produkte ein bisschen eine Ausnahme im Bayer-Konzern. Mhm. Und ich habe mich für die Produktionskosten da gekümmert. Also ich war im Controlling, aber Produktionscontrolling.
Okay, verstehe.
Viel reisen, viel Untersuchungen auch machen in dem Sinne von Produktionsstätten zusammenlegen und wo man am besten produzieren kann und Economies of Scale und den ganzen Bereich. Und deswegen bin ich da in Finanzen irgendwie gekommen.
Nicht schlecht. Ja, manchmal ergibt sich es einfach so.
Ja.
Ja, bevor wir dann später auch noch ein bisschen auf die inhaltliche Thematik der Großprojekte schauen, das ist ja auch eine ganz spannende Perspektive, die man aus dem C-Level einnehmen kann. Erstmal allgemein, also unbedingt auf jeden Fall dranbleiben für den späteren Teil. Allgemein, wie blickst du auf C-Level und was würdest du sagen, sind denn so Eigenschaften, die man als Persönlichkeit mitbringen sollte, um dort erfolgreich zu sein?
Das ist eine Frage, die man so oder so beantworten kann. Kommt darauf an, was du willst.
Ja, ich schieß mal los. Fang einfach mal
an.
Wenn du
tatsächlich so lange wie möglich in dieser Stelle bleiben willst, dann darfst du natürlich keine Fehler machen. Mhm. Und das hat man in Großkonzernen gesehen, wie man tatsächlich den Alltag leben kann, ohne Entscheidungen zu treffen. Weil eine Entscheidung ist immer eine 50-50-Chance, die vielleicht eventuell nicht so die richtige Entscheidung ist. Und deswegen kommt darauf an, was man will. Man kann da lange bleiben, lange überleben, wenn man sich tatsächlich immer unter den Radar bewegt. Mhm. Das ist auch eine Modalität, das muss man mögen. Ja. Das ist nicht mein Ding. Also ich möchte schon Sachen bewegen und Entscheidungen treffen. Und wenn das falsch ist, dann muss man gerade stehen, korrigieren und weitermachen.
Mhm. Absolut.
Für mich ist es wichtig, dass man Spaß hat. Und ich hätte keinen Spaß, unter dem Radar zu sein. Also man muss gucken, wenn man natürlich einen 9-to-5-Job haben will und ein ruhiges Leben, dann muss man, Hauptsache man ist glücklich. Und ich glaube, wenn man Spaß hat an der Arbeit, dann muss man gucken, wie man das handhabt. Mhm. Ich mache das nicht so unter dem Radar, aber ich bin mir der Konsequenzen auch bewusst. Also es kann sein, dass ich nach kurzer Zeit in Konfrontationssituationen komme oder meine Richtung ist nicht klar, aber dann muss man sich trennen oder ein Krisengespräch haben, um dann eine neue Richtung zusammen zu haben.
Absolut, ja. Ja, hast du so, sage ich mal, irgendwelche Erfolgsstrategien, die du in den letzten 10 Jahren, ist ja jetzt schon auch fast, wie lange du jetzt auch schon selber im C-Level bist oder in geschäftsführenden Rollen, hast du Erfolgsstrategien für dich selber? Das kann alles Mögliche sein, also wie du deinen täglichen Tag auch managst oder wie du deine Teams führst.
Ja, ich glaube, Fokus ist das Ding. Also man muss Prioritäten setzen, man neigt immer dazu, sich zu verzetteln und je höher man kommt, je komplizierter die Projekte sind, desto mehr Sachen hat man am Tisch natürlich. Und wenn man keinen Fokus hat, dann ist man verloren. Und man erwartet auch von dem eigenen Team, wenn man keine klare Linie gibt, dann sind die Leute total frustriert. Also Prioritäten, Fokus und Struktur, das sind die drei Faktoren, die eigentlich alle miteinander zu tun haben. Aber das ist für mich das Erfolgsrezept, wenn man komplizierte Projekte macht. Mhm. Auch einfache Projekte, aber...
Ja, das ist schon ein guter Übergang auch für unser zweites Thema eben neben dir. Also erstmal vielen Dank für die Einführung. Finde ich sehr interessant. Finde auch sehr interessant, wie du sagst, ja, du wärst auch rübergegangen, wenn sie gesagt hätten, die Toiletten putzen sozusagen in Deutschland. Das ist natürlich eine Einstellung, die man, glaube ich, vergisst, die man haben muss, auch wenn man noch nicht im C-Level ist und dorthin kommen möchte.
Klar.
Vielleicht machen wir da einen kleinen Übergang. Thema Fokus, du hast gesagt, man muss sozusagen sich auch fokussieren. Das ist natürlich auch wichtig für die Großprojekte. Fokus heißt ja auch immer Nein sagen.
Genau.
Also mehr Nein sagen als Ja sagen, oder? Wahrscheinlich.
Ja. Okay. Aber ich glaube, ich habe es genug, als Interimmanager werde ich immer geholt und ich muss immer Nein sagen. Und die Leute akzeptieren das. Also die sehen, man muss aber liefern. Ja? Ich kann nicht nur Nein sagen und nicht liefern. Also wenn ich sage zu 9 Sachen Nein, zu einem Ja, aber diese eine Ja wird bombastisch laufen und die muss bombastisch laufen. Und das funktioniert. Also
ja. Ja, das ist ein gutes Thema auch. Stichwort, wie setzt man Großprojekte eigentlich richtig auf? Und glaube ich, auch speziell aus dem C-Level heraus, also aus der Geschäftsführung. Man braucht ja immer diesen Top-Level-Support, also sozusagen die Sponsoren für die Projekte. Vielleicht gehen wir da an der Stelle mal in den zweiten Punkt rein.
Ja, das können wir sehr gerne machen. Ich meine, ihr hattet ja im Dialog jetzt schon das eine oder andere Stichwort geliefert, also auch Dinge voranbringen, Sachen voranbringen, Das ist ja das, was dich bewegt, Milena. Du hast gesagt, ein ganz klares Thema ist auch, fokussiert zu sein, um dann auch sich erfolgreich entwickeln zu können. Jetzt hast du dir ja mit dem Geschäftsfeld Fusionsenergie sicherlich etwas rausgepickt, was ausgesprochen herausfordernd ist, ja, wo der eine oder andere sicherlich deutlich zurückschrecken würde. Ja. Aber dass du nicht schreckhaft bist, das hast du ja in deiner Vorstellungsrunde schon mehr als deutlich dargelegt. Wenn man jetzt auf Fusionsenergie schaut, ja, man spricht über kritische Erfolgsfaktoren, habe ich zumindest aus meiner eigenen Beobachtung so drei wesentliche Punkte erkannt. Und du musst hart reingrätschen und mich dahingehend auch korrigieren, wenn du das anders siehst. Ne? Also spricht man von Fusionsenergie, sieht man auf der einen Seite technische Herausforderungen, also die sind sicherlich auch noch deutlich da, wie die Kontrolle des Plasmazustandes und der Erzeugung von mehr Energie, als für den Betrieb tatsächlich notwendig ist. Also das ist eine technische Herausforderung, die da ist. Ne? Eine weitere ist sicherlich auch immer die finanzielle Unterstützung. Wir sprechen ja über ein Themenfeld, was auf der einen Seite sicherlich ein zwingendes Ereignis ist für die Energiewende an sich, aber sehr langfristig zu betrachten ist, nicht auf der Kurz- und Mittelfristachse. Dennoch braucht man finanzielle Unterstützung. Und der dritte Punkt sicherlich als Herausforderung liegt in der internationalen Zusammenarbeit, ist auch eine politische Unterstützung. Das sind so diese wesentlichen Felder. Ich sag mal, zukünftig sehen wir sicherlich in der Energieerzeugung eine deutliche Diversifizierung. Ja. Solar-, Windenergie, das hat Bedeutung, auch jetzt kurz- und mittelfristig noch sicherlich sehr stark steigen. Und Fusionsenergie ist halt das, was eine vielversprechende Perspektive, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, sein sollte, an sich sein muss. Mhm. Ja. Jetzt hast du die CEO-Rolle für Gauss Fusion. Ich habe ja gesagt, das ist sicherlich ein dickes Brett und da darf man auch da kann man auch nicht viel Kompromisse machen. Was ist das, wo du sagst, hier liegen für mich in dieser Rolle die kritischen Erfolgsfaktoren? Was ist für dich zurzeit hier stark im Fokus, um es mit deinem Begriff nochmal zu sehen?
Also es gibt verschiedene Sachen, ne?
Klar.
Wie du angefangen hast mit der Technik, dann fangen wir damit an. Ja. Wir müssen jetzt, oder wir sind dabei, unser Conceptual Design festzulegen. Hier die Herausforderung ist tatsächlich, Kompromisse zu machen, weil wir wollen das Ganze nicht ins Overengineering reinnehmen. Also wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, um zu sagen, die perfekte Situation gibt es nicht. Es gibt jede Menge Fragezeichen in der Fusion. Es gibt aber einige Bereiche, die nicht hundertprozentig reif sind, aber quasi. Und hier ist die Herausforderung, wie quasi ist gut genug, um weiterzumachen.
Schmalrad,
das ist eine der Herausforderungen. Es gibt zwei oder drei Bereiche, die wirklich komplett unreif sind. Da müssen wir tatsächlich ran. Und das ist eine super große, aber auch eine ganz tolle Herausforderung. Und hier die Frage ist tatsächlich, also die Sache ist jetzt zu entscheiden, was sagen wir, okay, das ist gut genug und damit untersuchen wir es nicht weiter, wir gehen mit dem Stand der Technik so, wie es ist und wir fokussieren uns auf die anderen Bereiche, die nicht so reif sind. Die andere Herausforderung natürlich ist Geld einzutreiben. Wir sind dabei, ein größeres Projekt auf europäischem Level zu machen und wir reden immer hier von PPPs, Public-Private Partnerships, aber eigentlich jeder redet darüber, aber man weiß nicht, wie man so eine PPP umsetzen soll. Da gibt es Probleme mit der IP, die IP ist nicht geregelt, also es gibt jede Menge Fragestellungen. Brüssel selber redet sehr oft darüber, aber die haben jetzt eine Kommission oder eine Gruppe zusammengetrommelt, damit diese PPPs irgendwie die Modalität durchleuchtet und die Regeln und etc. Und das soll, glaube ich, 2 Jahre gehen und so lange können wir nicht warten. Also wir arbeiten jetzt sehr erfolgreich mit der deutschen Regierung. Ja. Die Frau Stark-Watzinger, die Ministerin für Forschung und Bildung, die hat ja angekündigt, dass 1 Milliarde für die Fusion zur Verfügung gestellt wird. Wir waren, also Gauss Fusion, wir waren vor ein paar Wochen in Paris, im Élysée. Wir wissen, dass die Regierung Macron auch sich für die Fusion jetzt entschieden hat. Die sind natürlich sehr stark in der Spaltung, aber sie haben jetzt die Tür auch für die Fusion aufgemacht. Wir möchten auch mit Italien sprechen. Wir wissen, dass die auch Interesse haben. Es gibt in 2 Wochen sind wir in Rom. Da gibt es ein Meeting mit der Regierung und mit der ENEA. Das ist diese Energiebehörde Italiens. Ja. Ja, also momentan sind wir tatsächlich in Europa unterwegs. Spanien ist auch einer unserer Shareholder und wir werden mit Spanien und mit der spanischen Regierung auch irgendwann mal sprechen. Aber Herausforderungen wolltest du wissen, Uwe, also das sind die technischen, die finanziellen Herausforderungen. Genau. Da haben wir auch die große Herausforderung mit den Arbeitskräften, weil wir haben ja keine Leute, wir wissen das, in jedem Bereich. Und das ist da, wo wir tatsächlich auch einen Fokus legen sollen. Arbeitskräfte ist wichtig. Die Sache mit der Regulierung ist auch sehr wichtig. Ja. Und da sind uns ein bisschen voraus USA, Japan und UK. Die haben in Sachen Fusion schon die ersten Rahmenbedingungen gestellt, wo die Fusion nicht wie die Kernspaltung reguliert wird, weil tatsächlich sind zweierlei Sachen. Und da müssen wir auch in Kontinentaleuropa sozusagen dahin kommen.
Sehr schön. Aber das sind ja genau diese drei Perspektiven, so die technischen Herausforderungen, auf die du eingegangen bist, das Thema finanzielle Unterstützung. Ich habe den Eindruck, dass das Thema internationale Zusammenarbeit und auch, ich sag mal so, das politische Thema durchaus eines ist, was viel Raum bei dir einnimmt, viel Zeit bei dir einnehmen muss. Ja? Ist das ein Terrain, welches anspruchsvoller ist, als wenn man jetzt über das finanzielle Thema spricht oder über das technische Thema spricht? Wo würdest du sagen, liegt jetzt im Tagtäglichen, ja, wenn du jetzt morgen wieder startest, ja, und du hast halt dein Wochenplan vor dir, was nimmt dich stärker in Anspruch? Das Thema internationale Zusammenarbeit, Politik, das Thema Finanzen oder das Thema technische Herausforderung?
Gute Frage. Also momentan würde ich sagen, die technische, für mich persönlich, ich bin nicht so sehr in der Technik drinnen. Also in meinem Alltag, klar, ich habe natürlich mit Technik zu tun, aber klar, auf einem sehr hohen Level, da haben wir unser CTO und unser CSO kümmern sich darum.
Ist er in guten Händen?
Ja.
Ist ganz genau.
Ja. Klar. Also ich kümmere mich um die anderen 2 Bereichen. Ja. Politik momentan ist wichtig, weil das ist, Politik und Funding gehen zusammen, weil wir reden ja natürlich.
Denke ich mir,
ja, klar. Und deswegen, das ist eine Sache, Politik und Finanzierung ist in unserem Fall momentan das gleiche Thema.
Wie schaffst du es, sag ich mal, für ein solches Geschäftsfeld wirklich Interesse zu wecken und auch Zuhörer für dich zu binden, damit finanzielle Unterstützung ermöglicht wird, wohlwissend, dass die Fusionsenergie auch als vielversprechende Perspektive ja nicht heute stattfindet, auch nicht morgen stattfindet, sondern in einigen Jahren erst stattfindet. Dennoch muss man es heute angehen und mit den entsprechenden Maßnahmen gezielt aufsetzen. Man muss da auch klar fokussiert bleiben, um nochmal in deinem Sprech zu bleiben. Wie schaffst du das? Ein compelling Event, der so zwingend heute noch gar nicht da ist, allerdings bei deinen Zuhörern so zu adressieren, dass du Mitstreiter findest?
Also Compelling Events gibt es jetzt. Also wir haben letzte Woche oder diese Woche haben wir einen Durchbruch gehabt oder einen Rekord gebrochen in Energiegewinnung in UK. JET, dieses Joint European Torus, hat auch einen Rekord gebrochen in Energiegewinnung. Und das war gut, weil natürlich, das sind die Sachen, wo die Leute auch gucken, darauf bauen wir.
Da
geht's nach vorne, also genau. Da gibt es bestimmte Neuigkeiten oder Nachrichten, die im Bereich Fusion kommen, wo wir auch beweisen können, dass da Bewegung in der Sache drinnen ist. Fusion selber ist eine super spannende Geschichte. Also bis jetzt habe ich niemanden gefunden, der mir sagt, ach, das ist ein langweiliges Thema. Jeder findet Fusion sexy. also das ist schon mal gut. Die Begeisterung, die haben wir sowieso. Jeder, der in Fusion momentan arbeitet, ist begeistert von der Materie.
Absolut,
weil das ist wirklich super, super toll. Wenn ich mit Leuten arbeite, meine Gegenüber, die wissen das zu schätzen, dass ich als Nicht-Wissenschaftlerin den Prozess erklären kann, sodass die das verstehen und dadurch auch im Sinne vom Funding, was ich gehört habe, wenn ich mit möglichen Investoren spreche, die geben mir ein gutes Feedback, weil die sagen, die Tatsache, dass ich nicht eine Wissenschaftlerin bin, für die ist eine Sicherheit, dass dieses Projekt oder dass deren Geld nicht in einem Experiment landet, sondern für uns ist es ganz wichtig, dass Gauss Fusion, weil wir sind die einzige Firma in diesem Bereich, die tatsächlich von der Industrie kommt. Alle anderen sind Spin-offs, Spin-outs oder was auch immer von Research Institutions oder von Universitäten. Wir sind die einzige Firma, die tatsächlich das industrielle Know-how, die momentan Fusion braucht, um ans Netz angeschlossen zu werden.
Ich sag mal, dass da viel mit Unis zusammengearbeitet wird, liegt ja auf der Hand. Es ist ja auch noch ein beträchtlicher Bedarf an Forschung und Entwicklungsarbeit.
In einigen Bereichen ja, in anderen nicht so sehr. Also die Forscher haben eine sehr gute Arbeit gemacht. Also Fusion wird seit Jahrzehnten untersucht und geforscht. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir erst jetzt anfangen mit der Forschung und der Fusion. Da gibt es sehr große eine sehr große Basis, wo wir jetzt sagen, wir können jetzt Fusion vom Lab to Truck nehmen. Also jetzt ist die Zeit, dass die Industrie jetzt reinkommt und Fusion ans Netz bringt. Mhm.
Kannst du mal so ein Bild malen, wie das aussehen könnte, wenn man wirklich, also wenn die Forschung soweit ist, die Finanzierung soweit ist und auch die Politik und die Gesellschaft dafür offen ist? Wie könnte das aussehen, wenn man wirklich das breitflächig nutzt? Also wie viel Prozent der Energie kann man mit Fusion machen oder wie sieht denn deine Idealwelt?
Also man könnte alles machen, aber wir sagen, wir werden auch Solar- und Windenergie in der Zukunft brauchen und auch Hydro und alles die anderen Formen. Also Fusion ist nicht dafür da gedacht, nicht von uns, dass alles ersetzt. Fusion ist da, um diesen Baseload zu geben, also Grundlast zum Netz. Und wir reden von 20-30% von dem Gesamtvolumen. Okay. Also auch Green Hydrogen, das braucht eine Menge Energie, um produziert zu werden. Da gehen wir davon aus, dass auch Fusionsenergie dafür genutzt wird. Aber wir reden von einer Komplementär. Also Fusion ist eine Renewable, ist eine erneuerbare Energie. Mhm. Und das soll als dritte Säule zusammen mit Solar- und Windenergie kommen.
Okay, verstanden. Und ist es dann, also was würdest du sagen, löst man damit, sage ich mal, auch die Energieprobleme, die wir jetzt gerade so haben? Also ist es, wie kann man sich das vorstellen im Sinne von auch, wie ist das dann kostengünstige Energie? Einfach mal so, kannst du da ein bisschen einen
Blick Also geben? Fusionsenergie würde unsere Probleme, würde die Welt komplett umstellen. Also es ist unerschöpflich. Also wir hätten, die Welt hätte keine Probleme mehr von Energie. Das wäre ein Wohlstand für alle. Das wäre also eine Fusionsära, würde tatsächlich den Kurs der Menschen ändern.
Okay, das heißt, Energie wäre dann quasi zugänglich für fast jeden auf der Welt.
Ja.
Okay, interessant.
Sprechen wir von komplexen Projektvorhaben, dann sprechen wir relativ häufig auch von komplexen Projektvorhaben, die nicht erfolgreich gewesen sind. Also jetzt wurde aus dem Dialog schon so ein Stück weit deutlich und du in deiner CEO-Rolle für Gauss Fusion, kann man ja auch sagen, du bist gesamtverantwortlich für ein solches komplexes Vorhaben. Und in der Art und Weise, wie du deinen Weg gegangen bist, was deine Vita auch gezeigt hat und mit welcher Haltung du vor allen Dingen auch nach vorne gehst, dass du sagst, ich möchte Sachen bewegen und Themen voranbringen, das ist ja bei dir an einer solchen Ausprägung vorhanden, dass du sagst, es gibt eigentlich nur einen Weg, nämlich den Weg, Ziele zu erreichen und auch erfolgreich zu sein. Das hat sicherlich auch viel was mit Haltung zu tun. Wenn wir jetzt auf komplexe Projektvorhaben schauen, die dennoch auch mal gescheitert sind und du beobachtest das aus deiner eigenen Perspektive, was ist dein Blick auf Projekte, die nicht so gut gelaufen sind? Woran fehlt es aus deiner Sicht?
Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Also das Einzige, eins davon zum Beispiel ist das Team. Also das Team muss in bestimmten Leveln muss A sein. Und das ist das, was man sagt, A-People nehmen immer A-People. B-People würden C-People hiren. Ja. Man muss tatsächlich keine Angst haben, Leute einzustellen, die eigentlich besser als einem selber sind. Nur so kann man Sachen bewegen. Nur so kann man, und viele Leute, das liegt absolut auch als menschlich, ja. Wir haben auch Angst vor Leuten, die besser sind als wir. Und deswegen neigen wir aus eigener Unsicherheit dazu, jemanden einzustellen, der nicht so gut ist, ja. Damit man immer der Beste bleibt.
Es fängt schon damit an, da so offen drüber zu sprechen. Das ist schon ungewöhnlich. Aber ich kann das aus einer eigenen Beobachtung, Franz, du siehst das möglicherweise ähnlich, auch nur bestätigen. Ja, es ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Ich meine, wir erleben das ja auch nicht nur in Unternehmen, in Projekten, wir erleben das auch im Mannschaftssport. Es ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass man erstmal ein Top-Team hat. Ja,
ja. Und Top-Team heißt tatsächlich, sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen und sagen, warum will ich diese Person nicht haben? Mhm. Und vielleicht entdecke ich, dass diese Person tatsächlich viel besser ist und eventuell meinen Job auch besser machen könnte als ich, also meine Ängste. Und okay. Es geht darum, tatsächlich sich auseinanderzusetzen und das zu erkennen und ein Top-Team zu haben. Feedback ist ganz wichtig. Also ich habe das immer gemacht in meinen Interimprojekten, und ich wollte das haben, dass ich Feedback von meinen, bevor diese 360 beurteilen, das gab sowas nicht. Ja. Also ich bin schon ein paar Jährchen im Geschäft, da gab sowas nicht. Der Boss ist der Boss und der Boss ist perfekt und der darf nicht kritisiert werden. Und ich wollte schon gucken, also ich wollte wissen, wie ich ankomme, wie die Menschen sind, offen, weil nur so kann man besser werden. Und das geht auch in der anderen Richtung, also wenn man Feedback gibt, ja, sich nicht scheuen, einem Mitarbeiter zu sagen, du kannst mehr und du bist momentan nicht auf voller Höhe. Es ist auch eine menschliche Geschichte, diese Projekte, ja, es sind nur Menschen alle dahinter. Und wenn du jemanden hast, der wirklich, ich sage mal, die Hosen anhat, um Entscheidungen zu treffen. Und vor allen Dingen, wir müssen lernen, dass Fehler dazu gehören. Also wir werden von klein auf in der Schule auch Fehler sind zu vermeiden. Fehler sind nicht zu vermeiden. Fehler sind gut. Man muss Fehler machen, weil nur durch Fehler lernt man. Aber das ist tatsächlich ein Prozess mit dem Umdenken komplett. Und Fusion, jetzt sehe ich gerade, wir haben eine sehr große Firma in den USA, die größte Firma in dem Bereich, die haben tatsächlich ein Magnet gebaut und die haben die Spule verbrannt. Und man hörte so ein bisschen die haben das Ding verbrannt. Ja, es funktioniert nicht. Ich meine, es gehört dazu. Gott sei Dank haben die das Ding verbrannt. Ich hoffe, wir haben auch.
Kann man daraus lernen.
Genau. Ja, ich hoffe auch, dass wir auch die Möglichkeit haben, viele Sachen zu verbrennen, weil die Sache ist, ein Fehler machen ist gut, weil man lernt. Natürlich den gleichen Fehler zwei oder dreimal zu machen, das ist trefflich. Aber nur durch Fehler lernt man. Und diese Angst, die wir haben, ja, Fehler zu machen, das paralysiert uns. Da mache ich gar nichts. Wenn ich keinen Fehler machen will, dann lieber gar nichts zu tun. Und das bringt natürlich auch Projekte zu scheitern, weil Entscheidungen nicht getroffen werden oder super überingeniert werden, damit da kein Fehler drin ist. Und stattdessen sollte man tatsächlich irgendwie sich beraten, eine Entscheidung treffen und wenn das nicht die richtige Entscheidung ist, dann Kurs korrigieren und dann weitergehen.
Immer wieder spannend, sich mit der Fusionsenergie zu beschäftigen. Wir sind ja auch aktuell in verschiedenen Projekten tätig, was Windenergie betrifft, was das Thema Strom und Wasserstoff betrifft. Da passiert ja im Moment extrem viel und da erleben wir ja auch, dass es tagtäglich immer ein hoher Anspruch ist, bei dem Unternehmen die richtigen Teams vorzuhalten, ja auch einfach da stark aufgestellt zu sein. Das Thema Fehlerkultur, ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Du hast das jetzt gerade ganz lässig angesprochen, aber es ist doch ein ganz entscheidendes. Und das, was wir auch festgestellt haben in komplexen Projekten, ist vor allen Dingen das Thema Transparenz, also sehr häufig mangelnde Transparenz in Projekten, die nicht so erfolgreich sind. Ja, ich glaube, man muss auch den Mut haben, sich im Team, im Projektfortschritt transparent zu zeigen. Das ist ganz entscheidend wichtig. Hast du dort in deinem Vorhaben Mechanismen oder ich sag mal, ist da im Tagesablauf bei dir etwas hinterlegt, wo du die Transparenz in dem Vorhaben auch als CEO in der Verantwortung schaffst und das möglicherweise auch einforderst?
Das, was ich gelernt habe, ist, dass man Mitarbeiter motivieren kann, indem man Informationen gibt. Es ist, Informationen zu geben ist motivierend teilweise als Geld, weil Geld motiviert einen Mitarbeiter, wenn man die Nachricht kriegt, vielleicht zwei Wochen noch und dann ist es vorbei. Dann ist das Ding beim dritten oder zweiten Payslip, dann ist es okay. Aber wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass der oder sie immer involviert ist und seine Meinung oder ihre Meinung gefragt ist oder zugehört wird, dann kriegt man das Beste aus Menschen. Und das ist natürlich Teil der Transparenz. Also wenn man sich zusammensetzt und sagt, Leute, wir haben hier ein Problem, wie können wir das lösen? und nicht im stillen Kämmerlein, ja, zu versuchen, was machen wir hier, sondern wirklich die Leute mit involviert, weil ich bin als Interimmanagerin, habe ich das gelernt, ich gehe ja, oder ich bin nicht in Unternehmen reingegangen nach dem Motto, ich weiß alles besser. Ich gehe rein und ich weiß, dass die Leute, die da im Unternehmen sind, das besser wissen als ich. Das Einzige, was gefehlt hat, ist dieses Connecting the Dots, ja, dass die Führung nicht mit den Mitarbeitern gesprochen hat oder was auch immer. Und ich habe eigentlich nur die Prozesse geändert, aber ich hatte auch nicht die Superlösung. Die Lösungen liegen bei den Mitarbeitern. Und ich glaube, in Großprojekten, wenn die Sachen tatsächlich schief laufen, man muss Manöverkritik sich hinsetzen, eine Manöverkritik machen und dann den Kurs tatsächlich den Mut haben, den Kurs zu wechseln. Mhm. Ja. Aber es ist wichtig, also Kommunikation ist wichtig, Transparenz ist wichtig.
Absolut. Ja, also ich finde es interessant, den Kurs zu wechseln ist, glaube ich, auch so eine Fähigkeit, die man entwickeln muss, weil das ist ja, hängt ja auch damit zusammen, Fehler machen zu können. Ne? Ja. Also, wenn man sich nicht entscheidet, dann hat man Angst davor, dass man den Kurs später wechseln muss, weil man sich falsch entschieden hat. Aber eigentlich ist ein Kurswechsel ja nicht immer zwangsweise schlecht, sondern manchmal gehört er einfach dazu. Das heißt, das ist ja auch so eine Fähigkeit, die man, glaube ich, mitbringen sollte.
Richtig? Ja, und die ganze, es kann sogar sein, dass alles richtig gemacht wurde. Die Entscheidung war richtig zu dem Zeitpunkt, also vor allen Dingen in diesen langfristigen Projekten. Heute ist die Situation so, in 10 Jahren kann sich die Welt auch, die externen Faktoren so ändern, dass man tatsächlich den Kurs wechseln muss.
Klar.
Also starr weiterzumachen und ich habe das entschieden und weiterzumachen, diese nicht flexibel genug sein, ja, das ist auch tödlich für solche Projekte.
Mhm. Vielleicht noch eine Frage von mir. Du hast vorher gesagt, manchmal tun sich Führungskräfte schwer, Leute anzustellen, die sozusagen besser sind oder genauso gut sind. Man muss ja so ein A-Team dann auch noch irgendwie managen. Ja? Man kann jetzt nicht nur einfach gute Leute einstellen. Ja, sieht man auch manchmal im Fußball, das geht auch nicht immer gut, wenn man einfach nur Spieler hat, dann spielen die nicht automatisch gut zusammen. Was würdest du sagen, wenn man so ein sehr, sehr performantes Team hat? Gibt es da so Sachen, die anders sind, auf die man achten sollte? Haben die vielleicht, sind das andere durch die Persönlichkeit ein bisschen schwieriger
ja,
zu führen?
Definitiv.
Oder
sind die sogar leichter zu führen? Nee, was die sind normalerweise in der Regel sind. Ja, aber das, was ist führen? Also wenn man tatsächlich die alle führen will, dann geht das nicht. Also ich arbeite jetzt mit Leuten, die viel schlauer sind als ich, viel intelligenter, die alles verstehen, was ich überhaupt nicht verstehe. Also diese ganzen Physiker, das sind Genies. Ich führe die nicht. Das Einzige, was ich mache, ich koordiniere die Arbeit so, dass wir zu einem Ergebnis kommen können. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich diese Übermenschen, superqualifizierte Leute irgendwo führe. Also ich gebe denen das, was die brauchen, weil ich sehe mich als Facilitator. Mhm. Also wenn ich sehe, dass die tatsächlich bis hier oben sind mit Arbeit, dann muss ich sagen, dann müssen wir tatsächlich die Struktur oder Prioritäten setzen, dass die nicht alles machen auf einmal oder wir müssen Leute anschaffen. Also ich sehe mich wirklich als Facilitator, damit die Leute das Beste von sich geben können.
Top. Sehr schön, ja.
Spannend, spannend. Aber das ist ja auch genau deine Rolle als CEO, ein Umfeld zu schaffen, wo andere, die dann als Mannschaft entsprechend agieren, dann auch gerne und dann auch erfolgreich arbeiten können.
Ja, das ist eine tolle Erfahrung, die ich mache, weil in anderen Bereichen, da könnte ich eventuell den Anspruch haben, mich auszukennen. Hier, ich müsste neu geboren werden, um mich in dem Thema auskennen zu können. Also ich kenne mich in der Physik tatsächlich nicht aus. Also ich kann keine Ansprüche stellen. Also ich muss gucken, dass ich ein Value-Add bringe zu diesem Unternehmen. Und das tue ich jetzt. Das Team tatsächlich sieht das und wir arbeiten wunderbar zusammen. Aber führen würde ich nicht sagen, dass ich das tue. Also
aber das passt ja sehr, sehr gut. Ich sage mal, das ist immer eine Frage, wie man Führung halt definiert.
Genau.
Wenn man sagt, wo liegen die kritischen Herausforderungen, die liegen ja nicht nur im technischen Bereich. Mhm. Ja, im technischen Bereich, da sind genau, sage ich mal, die Kolleginnen und Kollegen sehr stark unterwegs, die du gerade nochmal angesprochen hast. Diejenigen, die sehr stark aus dem physischen Umfeld kommen, aber aus dem physikalischen Umfeld kommen, die Physik studiert haben in der Form. Aber es gibt ja auch das ganze Thema auf der Seite der politischen Unterstützung, der internationalen Zusammenarbeit. Man muss Stakeholder managen, man muss Interessensgruppen auch wirklich verstehen und die dann, sage ich mal, mit einem entsprechenden Ziel mitentwickeln und das über den Prozess hin gestalten. Und am Ende des Tages geht es ja auch darum, das hatten wir auch angesprochen, finanzielle Unterstützung für ein solches Vorhaben sicherzustellen. Wir könnten sicherlich noch einige Stunden zu diesem spannenden Thema unterhalten, Milena.
Bestimmt,
also das
ja.
Geschäftsfeld Fusionsenergie ist sicherlich eines, was uns auch gesellschaftspolitisch ganz, ganz stark prägt. Und mittlerweile, ja seit einigen Tagen und Wochen, auch zunehmend in der Presse. Ja, das erkennt man ja, ja. Mittlerweile sehr, sehr stark. Das heißt, die Erwartungshaltung, die du dann letztendlich auch, was heißt erfüllen musst, aber die auch auf dich letztendlich zukommt, die steigt natürlich auch. Aber du bist sicherlich eine Persönlichkeit, die da sehr gut mit klarkommt. Du bist nochmal auf die kritischen Erfolgsfaktoren eingegangen. Das war für uns nochmal einfach sehr wertvoll, das aus deiner Perspektive gut zu verstehen. Und ja, ich kann mich nur bei dir bedanken für den heutigen Podcast. Wünsche dir in deiner CEO-Rolle noch alles Gute und gutes Gelingen. Viel Kraft und Energie wirst du brauchen, aber die hast du auch. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen, bei dem Franz Kubilum, dass wir heute in der Premiere diese Doppelmoderation geleistet haben. Franz wird auch zukünftig weiterhin seinen Podcast Behind the Sea erfolgreich umsetzen. Ich konzentriere mich auf Change by Design. Wir wollen auch beide nicht ausschließen, dass wir nochmal in eine Doppelmoderation gehen werden. Wir wünschen
gerne,
den
genau.
Zuhörern.
Gerne, auf jeden Fall.
Oder?
Ja. Können wir öfter machen. Einfach mal zu zweit sozusagen. Da haben wir die zwei Themen. Glaube ich, passt gut zusammen.
Ja, es passt gut zusammen.
Und wir legen unterschiedliche Perspektiven. Ne? Einmal die Perspektive, welcher Mensch ist letztendlich, steckt hinter dieser Rolle? Ja, und was macht diesen Menschen am Ende des Tages aus? Und das sagt ja auch viel darüber aus, wie man eine solche CEO-Rolle entsprechend ausprägt und wo Erfolgsmechanismen dann auch liegen. Sie liegen halt sehr stark dann auch in der Persönlichkeit begründet, ja, und weniger im Studium, auch im Studium, aber nicht primär oder ausschließlich. Also, mir hat es viel Spaß gemacht.
Ja,
danke,
mir
Milena.
Auch. Vielen Dank.
Schön, ja.
Und komme
Franz,
gerne wieder.
Sehr gut.
In dem Sinne wünschen wir den Zuhörern noch alles Gute und auf bald.
Ja, danke, Milena, dass du da warst.
Dankeschön.
Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt die beiden Podcasts. Wir haben es gerade eben schon angesprochen, Change by Design und Behind the Sea. Je nachdem, wo ihr das gerne hört, entweder auf Spotify, Apple Podcasts oder allen anderen gängigen Plattformen, gerne eine Bewertung dalassen und auch gerne ein Abonnement. Dann kriegt ihr regelmäßig, das heißt in dem Fall wöchentlich oder monatlich, die neueste Episode auf euer Smartphone direkt draufgespielt. Müsst euch also nicht fragen, was ihr als nächstes hört. Und dann kriegt ihr natürlich so klasse Episoden wie mit Milena auch frei vorgespielt. Ja, der Podcast wird wie immer präsentiert von Atreus, dieser und auch der Change by Design, je nachdem, welchen Kanal ihr das jetzt gerade hört. Wer natürlich jetzt ein Thema hat, wir haben es vorher angesprochen, Fachkräftemangel, der ist ja allgegenwärtig, gibt es nicht erst seit gestern. Also wenn ihr das Problem habt, kriege ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit in mein Unternehmen, dann kommt gerne mal mit uns in den Austausch. Uwe und ich freuen uns, können wir gerne mal besprechen, ob wir da vielleicht sogar helfen können. Alles Weitere gibt es auf der Website oder einfach im direkten Austausch mit uns. Milena, schönen Tag noch.
Dankeschön.
Ciao. Danke, Franz.